So, hier ist das Politopia Magazin auf Radio X in Frankfurt am Main. Und ich habe heute einen Gast hier, der sich mit Menschenrechten beschäftigt. Das ist Dan Yirga Haley. Er ist geschäftsführender Direktor des äthiopischen Menschenrechtsrats. Und dieser Menschenrechtsrat ist vor Pfingsten in Berlin vom Amnesty International für die Arbeit in den Menschenrechten ausgezeichnet worden. Das Interview sprechen wir, wenn wir auf Englisch halten. Hello, Mr. Haley, and thank you for coming to Frankfurt.
Thank you so much for having me. It's a pleasure.
I heard and learned that you are here on a tour in Germany. You had many places here to visit, and so it seems to be that many people are interested in human rights in Germany. What do you get for questions here in Germany? What is your concern here in Germany?
As you said, I'm here to receive the 2020 Amnesty International Human Rights Award. My message would be help us, stand with us to defend human rights in Ethiopia. Mm-hmm. We need support, we need solidarity, we need, encouragement from the German government and also the German citizens to stand with us so that we can together work the human rights activities in Ethiopia. So, yeah, I've been receiving many supporters, encouragement, solidarity ever since I arrived here in Germany. People are very friendly. People are supporting me. So, all those things. So I'm happy and yes.
Dan, you have a degree in law and a degree in human rights. Now you are general director of the EHRCO. This situation in Ethiopia changed over the time. The organization has been founded in 1991, and now we had some peace with Eritrea, so the situation was getting better, but this is not very steady. How is the situation currently in Ethiopia, and how is it influencing your practical work?
The situation in current Ethiopia for human rights is not good. Especially the conflict in Tigray and in adjacent regions are costing, many innocent lives. People are being killed, evicted from their livelihood, and creates millions of IDPs. And also the lack of peace also is challenging our efforts to do human rights. It's really, really sad, to witness the human rights violation, committed in Tigray and also in other places. So it's really, really challenging time that we are in current Ethiopia. And also recently the government has been arresting many journalists. About 18 journalists are now arrested by the government, not because they commit any crime, but because they do their journalism activities. The journalism is not a crime, so that is the other challenge in Ethiopia. And also human rights defenders, activists, opinion leaders, and opposition political party members are also arrested recently. So there is also a political tension between regions, which is also really worrisome these days. So as a human rights defender, it's really challenging. And also about Tigray human rights situation, we have been asking the government to give us permission so that we will go and investigate what happened in Tigray, but the government has not been able to give us a permission. So due to that, we couldn't do human rights investigation in Tigray. But we have seen grave human rights violation has been committed war crimes and crimes against humanity has been committed in Tigray by soldiers and also by Eritrean soldiers as well. And also the other warring sides has also committed such kind of human rights violations, such as by TPLF and Amhara armed groups as well. So, you know, in between, there are multi-parties, multi-stakeholders that are now committed a human rights violation in Ethiopia. And this is really a big challenge for us. And in Tigray, there is no, you know, internet communication, internet connection. There is no telecommunication, and you cannot enter into Tigray. This is also difficult for us because, I mean, we used to have a branch office in Tigray, Mekele Town, and we used to have members and colleagues, but now we don't have that. So it's very challenging for us these days.
Do journalists, for example, or activists, if they get arrested, do they have the possibility to contact you, to get a lawyer, to get some bystand at the court or at the police? How is this situation in practice?
Journalists, whenever they are arrested, some of them can hire a private lawyer for them. They can pay and they can, you know, get a lawyer. But some of them also could not get this kind of opportunity. So for this situation, what we can do is to give them a free legal aid service and also to investigate and monitor their situation, and then we report it. We report the arbitrary arrest. We report the inhuman handlings. For example, this week, one of the journalists by the name called Temesgen Desalegn, he is a managing director of Fetah magazine or Justice magazine. He was arrested and beaten by the police. You know, they even denied him access to health. So in this situation, and also other arbitrary arrested, we have reported the situation. We have released a statement whereby we asked the government to respect freedom of expression, to respect media freedom, because freedom of expression is a human right. And to use and enjoy freedom of expression, there should be free press. So that's what we have been calling the government, to respect media freedom, not to attack journalists, but to protect them. The same is true for human rights defenders and others. The government should, you know, respect and protect and fulfill its obligation under international covenant on civil and political rights that Ethiopia ratified. So that's how we have been, you know, supporting. That's how we have been doing in terms of, you know, supporting the journalists and also others.
If you document, make documentation, make archivation of these circumstances of the arbitrary arrest, to whom do you give the report? Is this given to the governmental authorities? Do they react? Do you give it to the UN? Who is the receiver, and who gets the information and can do something about it?
Usually, whenever we prepare a report, we send it to the public at large. You know, all the public will get the report using the emails, using our, you know, social media platforms such as Facebook, Twitter, website, and other digital platforms. We post these reports. And then we email also for stakeholders. And also we send them the hard copy, the paper to the government itself. For example, to the Prime Minister's office, for regional president's office, for Ministry of Justice, for the judiciary, and for federal police and other stakeholders. Because, we, like I said earlier, the government has a duty to protect human rights, to promote human rights, to respect human rights. So we send this report so that the government will read it and understanding and will work for human rights. Mm-hmm. So we are sending that. But also our international partners are, you know, receiving our reports. They get our reports from our website. They get our reports from our Facebook and Twitter pages. So they also do their part, you know, by sharing that reports to the UN, you know, human rights stakeholders, and some other international human rights organizations also will receive our report.
So everyone also on the internet can read your reports and can see what's happening in the country. Addis Abeba is a very rich city in Ethiopia. It's also it's not a kind of city where you what you expect, for example, to have outskirts where there's poor people or whatever. But there's it's the seat of the African Union. Actually, and this is a kind of a gap. If you hear about the human rights situation in Ethiopia, this is also interesting to organizations, to international investors, organizations giving help and giving investment to your country.
Yeah,
I mean, the freedom of property, for example, is human right too.
Yeah, I mean. If the government is not respecting, protecting, and promoting human rights as per its international obligations, of course, it will not create a favorable condition for investors, for people to come and work, for offices also to do their normal work. So the respect of human rights really has various benefits, benefits. The investment would run if we have good human rights records. For example, if your property is well protected, then the investors would have a freedom to invest in the country. And the goods and service flow would be good if we have peace, if we have rule of the law in the country. So that's why we are always asking the government, you know, to respect, protect, and to maintain peace in Ethiopia. You know, recently, for example, we have had a social media campaign together with the support of Amnesty and some other 20 civic societies in Ethiopia. We've been using a social media campaign for sustainable peace in Ethiopia. We have been calling the government. Even we wrote open letter, by the way. We wrote open letter particularly to the Prime Minister and also many other, you know, officials by calling them to work for sustainable peace in Ethiopia and also to respect freedom of the press and also to avoid any hate speech, to avoid any incitement. So, but unfortunately, we didn't get that much response. No one from the government even asked about our intention. They were silent, you know. We were not expecting this. We wrote up a letter so that the government could, you know, ask our stance, or maybe the government could get more explanation from ours, because it was 20 civic societies, like I told you, 20 civic societies in Ethiopia joined us, and we wrote that open letter. But none, no single government offices have been able to come and to talk to us. So which is really unfair, which is really not good to be silent from the government side.
We have situations in neighbor countries, which is civil war in Somalia, for example. But we also have in Africa countries which are relatively stable, which are giving calm and peace to other countries also, like Kenya or Tanzania. How is the reaction within Africa, if you have some reactions from other countries to Ethiopia?
Unfortunately, there is no as such a reflection from other countries, especially African countries, to the Ethiopian situation. During few meetings, the president of Kenya, the president of Uganda, South Sudan, had been calling for peace. But, you know, I would say it was not systematic. Mm-hmm. It was just verbal call. You know, it was during their speech, you know, during the inaugural ceremony of the prime minister. You don't see that much, you know, that much energy, that much solidarity to work for the betterment of Ethiopia or even to work for peace in Ethiopia. But it could have been much, much better if there was, you know, support from other African countries for Ethiopian peace.
Especially in the African Union. Exactly. And how is the reaction of the European Union? I heard that there are some representative of the High Commissioner for Foreign Policy of EU, the Commission, has been part in this award ceremony or during the year two in Germany. How is the reaction from this side?
It's a very good question. Germany has been doing many supporters for Ethiopia, for democracy, for bilateral economic cooperation, for trade partnership, and all those, even aid like GIZ, Bread for the World, have been giving various supporters for Ethiopia and for Ethiopian economy, actually, which is good. We appreciate. I would like to appreciate the German government and its nation for supporting Ethiopia in various ways. Next to that, I want to ask also the German government, including its people, to give attention these days. Because I feel like the attention has been shifted, you know. Not only Germany, but the UN, the European Union, and also media have now shifted their attention to the Ukraine, to the Ukraine situation, which is good. I'm not against it. Ukraine need good attention. That is fine. I agree with that. But this attention of shift all to Ukraine is not good. It's not good because the world has also, you know, other equally important human rights situations like Ethiopia, you can take Yemen, you can take Central African Republic, you can take the Libya issue, and many more. So recently I am feeling that the world attention, especially the European Union, has somehow shifted to the Ukraine situation. Mm-hmm. I understand, which is good. Ukraine needs good attention. Mm-hmm. But it should not be by forgetting, like, you know, this grave human rights situation in the other parts of the world. So the European Union should increase its support.
And the situation will increase in, with economic crisis we're facing now globally, because the grain and the wheat from Ukraine is not given to Africa, which has been delivered for many years to Africa, and now is stuck because of the war in this region. And this will actually have an influence on all African countries. What do you think? The situation get worsened, or how tensions will get worsened, or do you get get, will it be also, as we have inside that the situation in Africa especially will be with growing tensions, that this could also give more side to Africa from the European side?
I mean, the European has also the capacity to support the African efforts for democracy, human rights, and the rule of the law. I understand they have also a duty to first to work for their nation, because that's what they are appointed. But as human rights are universal, as we are under the umbrella of the UN, all nations have some sort of duty, you know, to help also other parts of the country. So the European Union need really to increase its efforts for the situation in Ethiopia. Of course, without forgetting also their national issues as well as the Ukraine issues. But because of this attention shift to Ukraine, some governments in Africa, such as Ethiopia, the human rights situations are deteriorating, you know, deteriorating. So, and also the humanitarian situation in Tigray is not good. People, millions and millions of people need food. People need basic supplies. They need food, they need medicine, they need all those humanitarian assistances. So it needs a collaborative effort.
And you have also refugees from Tigray to the country and to other countries in Africa. How many are there?
I don't have, you know, exact figure, but they are many. They are really large in numbers. So if we cannot, for example, manage the Ethiopian human rights situation, particularly the conflict in Tigray, it would somehow even impact the region, the Eastern Horn Africa region, you know, in terms of migrants, in terms of, you know, all those, you know, consequences. Mm. So, yeah.
Is the UN present in Tigray?
Yeah, WFP, World Food Program, recently has started deliveries, but there are still questions about that in terms of the amount and the full accessibility and all those stuff. But yes, I have heard they have started delivering humanitarian supplies, but it should be, you know, increased, and it should be without any sort of restriction.
Okay. Yeah, then thank you very much for this interview for Radio X, and we wish you very much.
Thank you. I would like also, you know, to thank the German people. They have been very friendly ever since I arrived in Germany. People have been, you know, supporting me, encouraging my organization. They have been, you know, with me, the youth, the elderly women. And I must also thank Amnesty International for recognizing our efforts, because, you know what, we were feeling that we were alone. We were alone, like we were thinking that we have been doing this by ourselves. But now, with this recognition, now we belong each other, you know. We belong to the global community. So thank you very much, Amnesty International. Thank you, the people of Germany. And I really appreciate it. Thanks a lot.
Thank you very much.
Thank you.
Ein Kommentar zum Interview mit Dan Yirgai Haley. Die Situation der Menschenrechte in Äthiopien ist schwierig. Die Unruheprovinz Tigray ist von Bürgerkrieg geprägt und durch staatliche Repression gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen dieser Region. Wir erkennen hier auch das Muster, dass Internet, Telefon, Kommunikation mit der Außenwelt nicht möglich sind. Alles ist von der Regierung abgeschaltet worden. Und auch die Informationen, die die Menschenrechtsorganisation aus dieser Region erhält, sind deswegen nur spärlich. Auch die Organisation selber wird von der Regierung in Addis Abeba drangsaliert durch Falschmeldungen, durch Abhören von Telefonen und durch die Bedrohung auch der Mitarbeiter, auch der Familien und Leib und Leben von Angehörigen. Das ist eine schreckliche Situation und wir sind aufgerufen, ein ganz genaues Auge darauf zu werfen, was hier vor sich geht. Denn Afrika darf nicht vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges verschwinden von unserer Agenda. Ganz im Gegenteil. Afrika leidet sehr darunter, dass zum Beispiel Weizen nicht ausgeliefert werden kann. Und dieses ist auch ein Menschenrecht, nämlich sich zu ernähren und sein Leben gestalten zu können. Wenn hier Staaten dieses Menschenrecht mit Füßen treten, dann sind wir alle aufgefordert, diese Situation anzuprangern und zu verbessern und unsere Kontakte spielen zu lassen, um das Wesentliche für die Menschen zu erreichen. Zum nächsten Thema. Die Sicherheit von Atomkraftwerken in der Ukraine hat uns auch in der Vergangenheit interessiert und es war ein großes Thema. Zum Jahrestag des Atomunglücks in Tschernobyl hat Aurel Jan von Radio Darmstadt ein Interview mit Matthias Engert vom Öko-Institut in Darmstadt geführt, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Hören wir doch mal rein, welche Ansichten das Öko-Institut und Matthias Engert hier gesammelt hat.
Es geht um die Atomkraftwerke in der Ukraine und hierzu habe ich eingeladen Matthias Englert vom Öko-Institut hier in Darmstadt. Ja, was ist Ihr Tätigkeitsbereich beim Öko-Institut hier in Darmstadt?
Ich arbeite in der Abteilung Nukleartechnik und Anlagensicherheit, beschäftige mich jetzt seit etlichen Jahren, seit ich im Öko-Institut bin, mit der Sicherheit von kerntechnischen Anlagen, vor allem Reaktoren, aber auch mit zukünftigen Reaktoren und auch Themen der Entsorgung von Atommüll. Davor habe ich viele Jahre zur Abrüstung von Atomwaffen gearbeitet. Selber bin ich Physiker vom Hintergrund und in jüngerer Zeit habe ich mich viel auch mit der Ukraine beschäftigt und den Anlagen dort.
Ich habe mal gehört, es gibt dann ein von der EU finanziertes Einhousing-Projekt von diesem havarierten Atomkraftwerk. Ist das fertig geworden? Wie ist dieses Einhousing gelaufen?
Das ist der sogenannte Sarkophag, wie man oft auch sagt. So wurde damals die erste Version betitelt, mit der im Prinzip dann der gesamte Reaktor mit einer Hülle versehen worden ist, weil immer noch nicht ist es möglich, den Reaktor, so wie wir das hier in Deutschland machen, stillzulegen. Und Stilllegung bedeutet dann halt zu zerlegen quasi in Einzelteile und dann eine zu entsorgen in der nuklearen Entsorgung. Das ist eben dort nicht möglich aufgrund der Strahlung und deswegen hat man schon damals beschlossen, einfach eine große mehr oder weniger Stahl-Betonhülle außenrum zu bauen und da wurde dann ersetzt, weil die erste Version war nicht gut gebaut und das war dann dieses EU-Projekt. Das wurde auch fertiggestellt und der Reaktor ist quasi in dieser Hülle vollständig drin.
Muss der heute noch gekühlt werden?
Nee, gekühlt werden wird dann nichts, aber es ist auch kaum spaltbares Material enthalten, weil eben damals bei der Explosion des Reaktors mehr oder weniger der gesamte Reaktorkern in die Luft und die direkte Umgebung verteilt worden ist. Und deswegen ist eine Kühlung dort jetzt dieses Reaktors nicht notwendig, aber es sind ja insgesamt 4 Reaktorblöcke auf der Anlage Tschernobyl. Und die anderen 3 Reaktoren sind stillgelegt worden, die sind eben nicht mehr in Betrieb. Darin befinden sich aber abgebrannte Brennelemente und die werden noch gekühlt.
Das heißt, die Anlage kommt gar nicht ohne Strom aus?
Eigentlich braucht man Strom, ja. Also ohne Strom auskommen, ist die Frage, was passiert dann, wenn der Strom ausfällt? Aber natürlich braucht die Anlage Strom. Es ist auch noch eine Betriebsmannschaft vor Ort und es wird der Strahlenhintergrund überwacht. Ganz Tschernobyl ist auch ein Zwischenlager. Es wurde dort ein großes Trockenzwischenlager gebaut für die gesamte Ukraine, wo im Laufe der Zeit sowohl die abgebrannten Brennelemente aus den drei Reaktorbrücken, die noch quasi intakt sind, hinkommen sollen ins Trockenlager. Die befinden sich im Moment im Nasslager, so heißt es, also in einem Becken, Wasserbecken, und das wird gekühlt und dafür braucht man auch Strom, genau, und natürlich auch für die üblichen Sachen wie Licht und Kommunikation und für die Warte und alle Dinge, die man zu einem sicheren Betrieb von so einer Anlage und von solchen Zwischenlagern oder entsorgungstechnischen Entsorgungseinrichtungen benötigt.
Jetzt ist es so, der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass die Russen auch irgendwie, ja, oder sagen wir mal das russische Militär, das sind ja nicht die Russen, sondern es ist einfach nur das Militär, die haben Angriffe auf Atomkraftwerke in der Ukraine getätigt. Was weiß man darüber? Kriegt das Öko-Institut hier in Darmstadt überhaupt die Informationen, die dazu nötig sind, das zu beurteilen?
Also ja, wir können ja dann noch im Einzelnen durchgehen durch die, also es gibt sozusagen vier größere Ereignisse, die man nach Orten sortieren kann, die passiert sind. Und die Nachrichten, die jetzt im Öko-Institut selber ankommen, sind im Prinzip dieselben, wie die meisten Menschen auch erhalten über den Nachrichtensender. Wir haben natürlich durch unser Fachwissen noch die Möglichkeit, halt bei bestimmten Fachorganisationen schneller nachzugucken und finden dann die Informationen, die öffentlich zugänglichen Informationen leichter, als vielleicht, dass jemand ohne die entsprechenden Fachwörter und so relativ schnell dann machen könnte. Von daher sind wir auch nur mit öffentlichen Informationen versorgt, aber haben natürlich auch ein Netzwerk an Kollegen, die man dann hier und da mal fragen kann zu bestimmten Fachfragen, gerade was die osteuropäischen Reaktoren angeht. Sind wir jetzt, sage ich mal, im Öko-Institut nicht so oft tätig mit diesen Reaktortypen, die dort verbaut worden sind. Das sind ja russische Reaktoren vom russischen Hersteller gebaut, aber Kollegen zum Beispiel in Wien von uns, die beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diesen Reaktortypen sehr intensiv, und dann kann man relativ schnell Informationen kriegen von Leuten, die sich da seit Jahrzehnten mit beschäftigt haben, wie man sowas auch einschätzen kann, was dort passiert.
Was weiß man genau? Also was ist genau passiert? Was hat das russische Militär gemacht? Ich habe mal in den Nachrichten gesehen, da ist ein Ausbildungsgebäude von einem Atomkraftwerk beschossen worden. Das sah dann ziemlich kaputt aus. Jetzt Ausbildungsgebäude. Ja, was für eine Bedeutung hat das?
Also das ist jetzt das Ereignis in Saporischschja, im Europas größten Atomkraftwerk. Wir können später nochmal auf Tschernobyl zurückkommen und den Ausfall der Stromversorgung kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also das Ereignis in Saporischschja war so, da habe ich besonders drauf geschaut, auch schon vorher, weil ich mich schon 2017 mit meiner Kollegin Veronika Ustoalova mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie sicher sind Atomkraftwerke in Krisengebieten. So mal haben wir das damals genannt. Da gibt es viele Krisengebiete auf der Welt, aber eines der wirklich dringenden war natürlich die Ostukraine. Und das Kraftwerk ist ungefähr 150 Kilometer eben von den östlichen Provinzen der Ukraine, die umstritten sind oder waren damals auch schon entfernt. Und dann war immer die Frage, was bedeutet das für die Anlagensicherheit? Damals sind wir davon ausgegangen, dass es eher um Fragen geht, dass quasi die normale Infrastruktur, die benötigt wird für den Betrieb so einer Anlagen, gestört ist. Und sowas will man natürlich nicht haben. Eine kerntechnische Anlage muss immer mit höchster Sicherheit betrieben werden, ohne Störungen. Das heißt, ne, der Betreiber, der Hersteller sitzt eben in Russland, ne, der Betreiber und die Behörden müssen sich quasi unterhalten können. Es darf natürlich keine Korruption geben. Es sollte natürlich keine Notwendigkeiten geben, trotz Sicherheitsbedenken eine Anlage zu betreiben, etc. etc. Und auch Ersatzteile sollten verfügbar sein. Alles sollte halt normal laufen. Und all diese Dinge sind quasi unter Umständen von einem, sage ich mal, von der Krise, ja, wie es eben in der Ostukraine war, quasi ein schlafender Konflikt, ja, teilweise eben militärisch auch ausgetragen, teilweise auch eher, ne, schwelend, würde ich sagen,
Naja, momentan ist es ja schon ziemlich militärisch ausgegangen.
Ja, ja, das, gut, damals war es eben nicht, ne? So, das war halt damals so der Fokus unserer Studie. Und jetzt kam dann eben Krieg. Natürlich haben wir natürlich besonders auf diese Anlage geschaut. Saporischschja hat 6 Reaktorblöcke, ist damit die größte Reaktoranlage, quasi Reaktorstandort in Europa. Und es war für uns natürlich deswegen auch klar, wenn halt die Front sich sozusagen in Richtung Reaktor bewegt, ja, dass wir da auch besonders drauf schauen. Und dann kam eben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war das die Nachricht, dass eben dieses Ausbildungsgebäude Feuer gefangen habe. Und das war am Anfang erstmal das Erste, was wir erfahren haben. Im Nachgang und über die Tage darauf wurde dann klar, welches Ausmaß dieser Kampf hatte. Es war am Anfang so dargestellt, als wäre eben nur dieses Ausbildungsgebäude getroffen gewesen. Das war aber nicht so. Also es ist eine russische Panzereinheit mit 2 Panzern und mehreren gepanzerten Fahrzeugen auf die Anlage gefahren, quasi auf dem Hauptzugangsweg. Und dann kurz nachdem die Panzereinheit auf die Anlage gefahren ist, kam es dann zu einem Gefecht und eine der ukrainischen Einheiten war wohl eben ein Teil war eben in dem Ausbildungsgebäude und die haben dann eben mit schultergetragenen Systemen einen dieser Panzer abgeschossen und daraufhin kam es zum 2-stündigen Feuergefecht, wobei auch eben wesentliche Teile der Anlage zerstört worden sind. Also 2 der Stromleitungen sind zerstört worden, die auf die Anlage gehen. Es ist ein Reaktorgebäude beschossen worden oder hatte eben Beschuss. Dann gab es einen Transformator der Einheit 6, die quasi am entferntesten liegt, ist beschädigt worden und es wurden
Splitter.
Ja, war wohl größer als ein Splitter im Bereich des Trockenlagers gefunden. Ich sag gefunden, weil mehr kann man eben daraus nicht erfahren. Und in der Rekonstruktion ist es natürlich dann schon ein höheres Ausmaß als nur ein Ausbildungsgebäude, das dann wohl tatsächlich auch abgebrannt ist, weil die Feuerwehr eben auch keinen Zugang auf die Anlage bekommen hat. Und es gab wohl dann sehr dramatische Momente, in denen auch die Betriebsmannschaft mit Durchsagen quasi gesagt hat, man soll doch bitte mal aufhören, hier auf einer kerntechnischen Anlage jetzt mit Panzern rumzuschießen. Und ja, das war dann eben das Ergebnis davon. Also es muss wohl wirklich ziemlich dramatisch sein. Das war am Anfang eben aus dieser Meldung nicht ersichtlich, dass es ein Ausbildungsgebäude Feuer gefangen hat. Das konnte man da halt noch nicht sehen. Und die Analyse, die dann kam, beruhte auf einem Video, das dann veröffentlicht wurde von der Überwachungskamera, die eben diesen Kampf gezeigt hat. Und der wurde dann eben von Kollegen in den USA vor allem analysiert. Und das war dann quasi meine Hauptinformation, die ich hatte. Die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, hat natürlich auch Informationen freigegeben, aber halt auch relativ zögerlich und auch vorsichtig, sage ich mal, weil das ist natürlich eine internationale Organisation, in der auch Russland wichtiger Vertreter ist und da fängt sofort dann die hohe Politik an, auch eine Rolle zu spielen bei der Bewertung von solchen Ereignissen.
Das ist ja eine ziemlich beunruhigende Analyse. Gibt's Erkenntnisse darüber, wie sicher die Anlage im momentanen Zustand ist?
Ja, also die Schäden waren eben, sage ich mal, ne, nicht, Gott sei Dank, nicht so, dass es zu Unfallabläufen gekommen ist, weil das Problem ist immer dann bei kerntechnischen Anlagen, es kommt zu einer Verkettung von mehreren Umständen, die dann zu einem Unfall führen. Ja, also wenn quasi, ja, normalerweise ist, nur um ein Beispiel zu nennen, die Reaktorhülle, ja, die Reaktoren dort haben ein Containment, eine Betonhülle quasi, die außenrum ist um die Reaktoren und natürlich ist so eine Betonhülle durchaus in der Lage und die Reaktoren sind dort auch ausgelegt gegen Kleinflugzeugabstürze. Wenn jetzt ein Panzer mit einer Granate, also mit einem Schuss auf so eine Betonhülle schießt, ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass er vielleicht genau den Schwachpunkt trifft, sondern halt irgendwo hintrifft, wo dann halt der Schuss stecken bleibt und es ist im Endeffekt nichts passiert. Nur hat man halt dann Glück gehabt und alle diese Probleme haben quasi nicht zu einem dramatischen Unfallablauf geführt. Glück gehabt. Aber natürlich hätte es auch anders ausgehen können.
Ja, und vor allem, wenn die Infrastruktur mit Transformatoren und Stromleitungen zerstört ist, das haben wir ja in Fukushima gesehen, dann kann das durchaus auch dramatische Folgen haben.
Ja, also das war sozusagen das Szenario, das bei den meisten nuklearen Fachleuten, glaube ich, im Kopf war, der sogenannte Station Blackout. Das ist das Szenario, dass sowohl die interne Stromversorgung, also wenn im Reaktor irgendwas passiert, dann gibt es eine Reaktorabschaltung. Der Reaktor wird schnell abgeschaltet und produziert keinen Strom mehr. Jetzt muss aber für die Kühlung des Reaktors trotzdem noch Strom produziert werden. Jetzt in Saporischschja ist es so, einer der sechs Reaktoren, der lief schon auf quasi Eigenbetrieb. Das heißt, der Reaktor versorgt die anderen Reaktoren mit Strom. Ja, aber in solchen Ereignissen kann es eben dazu führen, dass jetzt, sage ich mal, der Eigenbetrieb, die eigene Stromversorgung nicht mehr funktioniert. Plus, dann gibt's die erste Möglichkeit ist, okay, die Reaktoren ziehen jetzt Strom aus dem Stromnetz der Ukraine. Da waren jetzt aber zwei Stromleitungen schon beschädigt. Von den, ich glaube, vier waren es, die dort eigentlich zur Verfügung stehen. Und das war ja dann zum Beispiel eines der Probleme in Fukushima, ne? Externe Stromleitung zerstört. Dann gibt es natürlich noch Batterien, aber es auch den Notstromdiesel auf der Anlage, der anfahren kann. Ja, und jetzt ist aber so, die Notstromdiesel in den Anlagen in der Ukraine sind jetzt nicht gegen, sage ich mal, gehärtet wie in deutschen Anlagen gegen Angriffe oder gegen Abstürze oder gegen andere externe Einwirkungen von außen. Und die hätten dann natürlich noch funktionieren können und so, aber das war sozusagen, der Ablauf ist dann eben, okay, die Stromversorgung, Eigenbedarf kann nicht aufrechterhalten werden, die externe Stromversorgung versagt, die Notstromdiesel funktionieren nicht oder laufen irgendwann leer. Ja,
also die haben keinen Diesel mehr, heißt
es. Haben keinen Diesel mehr, wobei wohl vorher, das ist ein bisschen unklar, hat es geheißen, dass eben die Vorräte aufgestockt worden sind für diesen Kriegsfall eben, weil es tatsächlich so sein kann, dass das gesamte Stromnetz der Ukraine auch vielleicht ein Blackout haben könnte. Das ist ein anderes Problem noch gewesen. Auf jeden Fall, die Notstromdiesel funktionieren auch nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Und dann ist man im Station Blackout. Das heißt, ich kann meinen Reaktor nicht mehr kühlen. Dann gibt es noch verschiedene technische Einrichtungen. Aber im Wesentlichen, sage ich mal, innerhalb von 6 bis 12 Stunden habe ich dann tatsächlich, komme ich dann eben an die Grenze, wo die Kühlung wirklich versagt hat und meine Brennelemente im Reaktorkern so heiß werden, dass sie anfangen zu schmelzen. Und das ist dann die Kernschmelze. Mhm. Das war Fukushima quasi. So ist der Ereignisablauf in Fukushima. Und das dachten alle, ist der wahrscheinlich, also das gefährlichste Szenario sozusagen für einen Unfall. Wahrscheinlich war es ja trotzdem nicht, ne? Also.
Ich frage mich auch ein bisschen, sind die Militärs denn da völlig blauäugig? Also, dass die denken, wenn wir jetzt hier mit dem Panzer reinfahren, na gut, das werden sie nicht beurteilen können.
Ja, doch, aber ich meine, ich kann mir schon dazu sagen, also A, wundert man sich natürlich darüber, dass die ukrainische Einheit auf der Anlage tatsächlich eben die russische Einheit angegriffen hat oder verteidigt hat. Und die russische Einheit sich auch dann nicht zurückgezogen hat. Also, dass sie wirklich 2 Stunden lang ein Feuergefecht dort ausgeführt haben. Aber im Nachhinein ist es natürlich logisch, ja. Ich meine, es sind ja jetzt keine Spezialoperationseinheiten, die auf so eine Anlage fahren, die irgendwie dann eine andere Idee von einem Kampf haben. Also in der militärischen Logik war es völlig klar. Ja. Meine kleine Einheit wird angegriffen aus dem Gebäude da drüben. Ich verteidige die und was auch immer hier um mich herum ist, ist erstmal zweitrangig. Ja. Also so funktioniert die militärische Logik. Ja. Es ist erstmal wichtig, sich zu verteidigen. Direkt. Und von daher wundert es mich im Nachhinein halt dann doch wieder nicht. Ja. Es folgt eigentlich der militärischen Logik, würde ich sagen. Und am Anfang hatte ich eben auch gedacht, warum schickt man solche, sagen in Anführungsstrichen, Dilettanten auf so eine Anlage, die dann sowas machen, so einen Blödsinn machen. Ja.
In Tschernobyl ging es auch durch die Presse, dass das Atomkraftwerk von der russischen Militärs eingenommen worden sei. Was ist da dran? Wissen Sie da was?
Das war ja ganz am Anfang, quasi schon am ersten Tag des Krieges, mussten die russischen Einheiten, die auf Kiew vorgestoßen sind, über das große Gelände von Tschernobyl. Und natürlich lässt man keine solchen strategischen Orte im Hinterland nicht unerobert. Deswegen haben die Anlage besetzt. Die wurde aber auch, so wie ich es verstanden habe, nicht wirklich verteidigt, sondern die Russen haben halt einfach die Anlage besetzt. Nur was daraufhin dann das Problem war, ist, dass die Betriebsmannschaft mehr oder weniger gefangen war auf der Anlage. Nicht nur, weil die Russen die Anlage besetzt hatten, sondern weil man auch...
Das russische Militär.
Sondern auch, weil man wohl die Zufahrt zur Anlage geht durch Weißrussland. Also quasi der tägliche Pendelweg der Arbeiter in Tschernobyl ging über Weißrussland. Und deswegen kamen die jetzt auch nicht mehr, also quasi der Pendelweg war dicht. Deswegen blieb die Betriebsmannschaft wohl auf der Anlage. Dann gab es einen sehr beunruhigenden Moment, als dann die IAEA gemeldet hat, dass ihre Monitoring-Systeme ausgefallen sind. Das ist deswegen beunruhigend, weil die IAEA überwacht sämtliches Kernmaterial, Spaltmaterial in Tschernobyl. Und jetzt war natürlich die Frage, ist dort irgendjemand tätig, um Spaltmaterial abzuziehen, aus welchem Grund auch immer. Aber es ist halt schon sehr ungewöhnlich, weil die IAEA, Installationen sind schon so gemacht, dass sie nicht einfach mal so ausfallen, eben auch in ungewöhnlichen Umständen. Aber darüber weiß ich jetzt auch nicht mehr, was dann sozusagen die Folge davon war. Die Ukraine hat bisher nicht vermeldet, außer dass alles normal sei. Aber ich bin mir sicher, dass sie jetzt noch nicht alles checken konnten, ob das alles okay war. Das nächste Ereignis in Tschernobyl war dann, dass die Stromversorgung auch dieses Standorts durch Gefechte um Kiew herum ausgefallen ist. Das gab dann einen Schockmoment, war ähnlich auch wie in Fukushima, als man nämlich die Frage gestellt hat, das sind eben diese Brennelemente in den Lagerbecken. Und die Lagerbecken müssen gekühlt werden, weil die Brennelemente noch heiß sind. Und das war einer der dramatischen Momente in Fukushima, weil im Fukushima eben auch in einem Brennelement Lagerbecken eben relativ frische Brennelemente waren. Und dann die Frage war, wenn die jetzt in Flammen aufgehen, dann müsste man eben letztendlich Tokio evakuieren. Und dann war natürlich an diesem Abend dann die Frage in Tschernobyl, ja, ist das jetzt ein großes Risiko? Relativ bald schon, haben dann aber viele Experten darauf hingewiesen, die Brennelemente sind relativ alt. Also die sind schon seit 20 Jahren im Abkühlprozess. Das heißt, die produzieren nicht mehr so viel Wärme. Und bis dann so das Becken, sage ich mal, so heiß wird, dass dann das Wasser verdampft und das ganze Wasser im Becken verdampft ist, dauert es halt, sage ich mal, Wochen, ja, bis man in eine dramatische Situation käme. Und selbst dann, das ist noch so ein bisschen ein Fachstreit, sage ich mal, oder Fachdiskussion, ist die Frage, ob die Brennelemente überhaupt so heiß werden würden, dass sie schmelzen. Aber das hängt dann von vielen Randbedingungen ab. Aber es gab halt relativ bald Entwarnungen, so, ja, es ist nicht so schlimm. Und man kann auch dann Wasser in dieses Becken, wo die drin sind, nachkippen, im Prinzip sogar per Hand oder per Feuerwehrschlauch, ja, um das Wasser zu ersetzen. Und das war dann so ein bisschen Entwarnung. Ja, also Stromversorgung ist ausgefallen, aber es ist jetzt keine unmittelbar große Gefahr, dass jetzt größere Mengen Radioaktivität dort freigesetzt werden. Eines der anderen Sachen war auch noch, dass wohl durch die russischen Militärfahrzeuge, die über das Gelände von Tschernobyl gefahren sind, über das größere Gebiet, Staub aufgewirbelt worden ist. Das ist auch ähnlich wie bei Waldbränden dort. Das führt dann auch zu einer Radioaktivitätsfreisetzung. Und das Letzte war dann jetzt auch noch...
Das heißt, das ist die abgesetzte Radioaktivität, genau, die inzwischen auf dem Boden liegt, genau, und dort eigentlich nicht weiter, sagen wir mal, die weitergehende Umgebung belastet, ist jetzt so, wenn man da mit dem Panzer drüber fährt, dann wirbelt man das auf und dann verteilt sich der Staub und die Radioaktivität ist immer noch da.
Genau. Es ist immer noch ein lokaler Effekt, ja. Also, es verbreitet sich jetzt nicht atmosphärisch über größere Distanzen, aber es wird eben gemessen. Also, man kann das eben messen, dass es schon zu einer deutlichen Erhöhung der Umgebungsradioaktivität kommt. Da aber in Tschernobyl niemand wohnt und auch keine Landwirtschaft betrieben wird, ist das im Prinzip dann auch eher ein Problem für die Truppen, die dort durchgefahren sind.
Ja, die sind ja selber schuld.
Genau. Und das Letzte war wohl dann eben, dass wohl irgendwelche Soldaten wohl Schützengräben oder irgendwas ausgehoben haben Man weiß es nicht genau und da gab es eben, so hieß es in den Medien, Strahlenexpositionen der Menschen, der Soldaten, die das gemacht haben. Was da genau vorgefallen ist, ist, kann man schwierig nachzuvollziehen, weil Strahlenkrankheit erfordert eigentlich schon eine sehr hohe Strahlendosis. Und
das ist die direkte Strahlenkrankheit, genau. Und eben nicht die langfristigen Folgen,
genau.
Die sich dann in Krebs oder in anderen Erkrankungen wiederfindet, sondern das ist die direkte Strahlenkrankheit, die man kennt, wenn man halt sehr stark exponiert ist.
Genau, also im Prinzip die Strahlenkrankheit durch so starke Exponierung ist im Prinzip so, dass die Strahlung direkt die Zellen zerschießt und die sind dann halt kaputt. Das kann der Körper dann halt auch also ersetzen, die Zellen wieder nachbilden, nur ab einem bestimmten Punkt ist halt einfach der Schaden zu groß und dann ist eben das Todesrisiko eben hoch und sage ich mal, eine Strahlenkrankheit, Exposition, das haben dann, glaube ich, also ich habe dann schon ein Fragezeichen im Kopf gehabt, woher soll so viel Strahlung jetzt auf einem normalen Gelände außenrum herkommen, weil...
Und es kann ja sein, dass da irgendwelche Reste von der Explosion noch irgendwo rumliegen.
Also das ist eine meiner Vermutungen, aber also es ist natürlich so, dass keiner weiß so ganz genau, wo was von dem Reaktor hingekommen ist. Gerade in den ersten Tagen und Wochen ist eben viel Material einfach erstmal abtransportiert worden. Also berühmten Liquidatoren, die auf dem Dach im Prinzip waren, mit dem Hubschrauber gelandet sind und wo diese...
Das müssen wir, glaube ich, erklären, weil nicht alle Leute sind so alt wie wir. Also das war so, dass das Atomkraftwerk explodiert ist. Ganz Europa wurde ja verstrahlt. Dadurch, dass es sich so weiträumig verbreitet hat, dieses radioaktive Material, ist es dann halt stark verdünnt worden. Aber es hat eben auch durch die Explosion was Ausstreuungen in die unmittelbare Umgebung. Und da sind dann teilweise auch ja etwas größere Brocken radioaktiver Stoffe irgendwo in die Landschaft einfach gefallen.
Ja, oder halt auch einfach gesammelt worden. Ja, und dann halt tatsächlich irgendwo hingeschüttet worden, mehr oder weniger. Und wo das alles liegt, ist zwar teilweise verzeichnet, aber also wie ich weiß, eben auch nicht alles. Und es kann natürlich sein, dass jetzt diese Soldaten irgendwo gebuddelt haben, wo man besser eben nicht buddelt. Aber es ist trotzdem schwierig vorstellbar, weil es ist auch schon 30 Jahre her und 36 Jahre her und die Halbwertszeiten von den, sag ich mal, heftigen Radioisotopen ist eigentlich auch schon relativ abgeklungen. Ja. Also ich kann es mir nicht so ganz erklären, was da genau passiert ist. Vielleicht wird man es auch nie erfahren.
Es ist hier in Darmstadt gesagt worden, dass die Partnerstadt in der Ukraine, das ist ja Uschgorod, die haben, um die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, erbeten, dass Darmstadt sozusagen Notstromaggregate liefert. Das hat dann auch die Stadt mit der Entega zusammen gemacht. Wie sieht die Stromversorgung überhaupt in der Ukraine aus im Moment?
Ja, mittlerweile besser, weil mittlerweile die Ukraine ans europäische Gesamtnetz angeschlossen worden ist, wie ich das verstanden habe. Das war eben eines der Probleme, war, dass die Ukraine mehrere Wochen sogar im Inselbetrieb war. So nennt man das, wenn ein Stromnetz quasi in sich abgeschlossen ist und keine Anschlüsse mehr zu den Nachbarländern existieren, weil Russland wurde eben dann getrennt und das war, glaube ich, auch dann letztlich einer der Gründe, aber das wird man vielleicht auch nie erfahren, warum dann eigentlich so ein Kraftwerk wie Saporischschja dann nicht abgefahren wird, weil es eben...
Was heißt abgefahren? Also abgeschaltet?
Einfach abgeschaltet wird. Ne? Eigentlich würde man ja annehmen, also das Kraftwerk lief ja quasi durch, ne? Also während des Angriffs und weiß nicht, ob es während des Angriffs nicht doch runtergefahren wurde und dann gleich wieder hochgefahren, aber ne, zwei Tage später war das Kraftwerk wieder, oder zwei Blöcke waren wieder in Betrieb und weil eben das Kraftwerk essentiell ist für die gesamte Netzstabilität. Und das ist jetzt halt schon, sag ich mal, dadurch ein bisschen besser, wenn natürlich irgendwo ein Anschluss an ein anderes europäisches Land ist, so dass man von da aus dann Energie einspeisen kann. Nicht beliebig, aber zumindest ist es dann ein gewisser Stabilisierungsfaktor.
Das heißt, dass es letzten Endes für die Netzstabilität entscheidend, dass das Atomkraftwerk weiterläuft?
Vermute ich. Also ich kenne mich leider wirklich überhaupt nicht gut aus in diesen Themen. Ich weiß auch nicht, wie sozusagen wo Saporischschja die Hauptrolle spielt. Ich nehme eben mal an, im Osten und Süden des Landes, also für die Stahlwerke zum Beispiel, für die Schwerindustrie, die dort ist. Aber ich meine, da gibt es auch einige Kohlekraftwerke. Also ich kann es nicht so genau sagen. Da müsste man jetzt genau sich die Netzkarte quasi der Ukraine anschauen, um zu verstehen, wie Saporischschja selber als Kraftwerk wichtig ist. Mich hat's aber halt gewundert, weil in anderen Kraftwerken, denke ich mal, wäre es wahrscheinlicher gewesen, dass die Betriebsmannschaft an irgendeinem Punkt gesagt hätte, wir fahren lieber runter. Und das wurde eben nicht so gemacht. Ja. Und das kann ich mir nur durch euch erklären, dass eben der Schaden, ja, der entstehen würde, wenn man nicht weiter betreibt, eben so immens wäre, dass man quasi gezwungen war, dazu das zu machen.
Ja. Also eine kriegerische Auseinandersetzung und ein Atomkraftwerk ist eine ungute Kombination.
Das war immer schon klar, nur war es die letzten 30 Jahre leider nicht mehr, wurde es gar nicht mehr diskutiert. Null. Quasi null. Absolut gar nicht mehr. Also das war eines der Ergebnisse unserer Studie vor 3 Jahren, dass das Thema Atomkraft im Krieg quasi nicht existent war. Man könnte sagen, es gab so eine Art von allgemeinem Verständnis, quasi, das wird schon keiner machen. Das wäre ja verrückt. Ja, quasi, es wäre ja völlig gaga. Sowas.
Ein Krieg ist immer verrückt.
Ja. Niemand hätte ein Interesse daran, quasi einen Reaktor aktiv anzugreifen. Und ich glaube, das ist immer noch so. Also, ne, ich glaube nicht, dass es wirklich ein rationales Motiv gibt für keine der beiden Seiten.
Es gibt für einen Krieg nie ein rationales Motiv.
Aber ja, die Frage ist halt quasi, kann es in einem Krieg, quasi in der Logik des Krieges, einen Grund geben, warum ich absichtlich ein Kraftwerk angreife mit Artillerie zum Beispiel oder mit Raketen und einfach zerstöre. Und also weder für Russland noch für die Ukraine macht es, glaube ich, quasi Sinn, irgendwie ihr eigenes Kraftwerk oder das gegnerische Kraftwerk daneben anzugreifen, weil man sich ja immer man schießt sich im Prinzip immer selber ins Knie damit. Nur diese ganzen Szenarien, die eben dann trotzdem passieren, ja, also auch unabsichtlich oder eben wie jetzt in Saporischschja, ja, also ne, einfach, es kommt zu einem Gefecht auf eine Anlage und hätte auch anders ausgehen können. Das sind eben die Szenarien, die uns am meisten Sorge machen. Und ich glaube, das wird jetzt auch international mehr wieder in den Fokus rücken. Was macht man eigentlich dann in solchen Fällen? Weil es gibt zum Beispiel auch keinerlei Anweisungen oder Regeln. Und ich meine, die Kerntechnik ist, glaube ich, eine der durchreguliertesten technischen Gegenstände, vielleicht mit Ausnahme des Flugverkehrs, ja, weltweit. Ja. Es ist, hat unglaublich viele Regeln. Aber dafür gibt es keine Regeln. Für was mache ich, wenn auf der Anlage geschossen wird? Gibt es keine Regeln.
Das hat man einfach sein zu lassen, aber an die Regel hält sich halt keiner.
Ja, genau.
Also wie kommt man jetzt da weiter? Also Tatsache ist, es wurde dort geschossen. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, internationale?
Bisher nicht, nein, aber das ist natürlich das, was man jetzt sowohl fordern als auch verstärkt dann durchführen muss. Also diese Thematik weiter zu betreiben. Letztendlich ist es natürlich so, es gibt eben keine risikofreie Kernenergie. Und entweder man geht die Risiken, die damit einhergehen, ein. Ich meine, es wird natürlich versucht, die Risiken möglichst klein zu halten. Durch technische Maßnahmen, also auch durch Sicherheitskultur etc. Aber das Risiko bleibt. Und es ist eine Risikotechnologie und jeder muss sich dann eben quasi die Karten selber legen. Als Land erstmal will ich das Risiko eingehen. Der Schadensfall ist dann halt einfach enorm. Ja. Also nicht nur was Menschenleben angeht, sondern auch was finanzielle Folgen und Folgen für das Land ist und für die Umgebung von so einem Kraftwerk. Aber das betrifft eben auch Nachbarstaaten. Das ist sozusagen international dann das Problem, weil es ist natürlich nicht begrenzt, wie der Klimawandel auch kennt. Die radioaktive Freisetzung und der Fallout kennen keine Grenzen. Und deswegen ist es natürlich dann auch ein Problem für die Nachbarländer.
Ja, was ja Russland auch ist.
Ja.
Also, und auch Weißrussland, wenn man nach Norden geht und, naja, wir haben ja meistens Westwind, da ist es dann, trifft halt eher Russland als Europa.
Genau, ja.
Insofern kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, aber das ist auch nicht meine Logik, wenn ich ehrlich bin. Gibt es außer Saporischschja und Tschernobyl noch weitere Atomkraftwerke in der Ukraine?
Ja, es gibt noch zwei Kraftwerke Südukraine. Also da gab es so eine Frontspitze, also gab es wohl einen Vorstoß des russischen Militärs, aber so in den letzten zwei Wochen sind die wohl zurückgefallen oder zurückgetrieben worden. Und dann gibt es noch Rivne in der Westukraine. Und Südukraine ist deswegen auch so eine der Anlagen, die man so im Auge hat, weil da ist kein Containment um die Reaktoren drumherum.
Also, was heißt das?
Das heißt, die Reaktoren haben nicht diese Stahlbetonhülle, die dann, falls es zu einer Kernschmelze kommt, nochmal eine zusätzliche Barriere sind, die verhindert, dass das Material dann direkt in die Atmosphäre freigesetzt wird, sondern es bleibt dann erstmal im Containment. Das ist quasi oft, sage ich mal, Faktor 10 mehr Sicherheit, weil dann muss noch das Containment kaputt gehen, damit die Radioaktivität freigesetzt wird. Und es ist halt eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung.
Die dort nicht ist.
Die dort nicht ist, nein, in den zwei Reaktoren. Das sind ältere russische Reaktoren und die neueren haben das eben wie in Saporischschja.